Und was mich besonders gefreut hat, einige von diesen Abgabestellen sind in freien evangelischen Gemeinden. Das ist wirklich ganz spannend. Es gibt eine FBG in Chur, die mitmacht, in St. Gallen, in Wallisellen, in Grosshöchstädten, Stanz, Einsiedeln, Murten und Baden, also verteilt auf die ganze Schweiz. Und es gibt noch mehr Freikirchen, die da mitmachen. Es gibt auch noch Heilsarmeen, die mitmachen, Methodisten, Krishona, Pfingstgemeinden. Die sind alle dabei. Und es gibt auch viele reformierte und katholische Kirchgemeinden, die dabei sind. Bei euch die nächste Abgabestelle wäre in Speicher. Die evangelisch reformierte Kirche macht dort mit bei Tisch und entdeckt dich. Und es fällt wirklich auf, es sind überdurchschnittlich viele Freikirchen und Kirchen daran beteiligt an diesem Projekt. Und es hat eine lange Tradition. Wer hat es erfunden, Kirche und Lebensmittel? Die Kombination gibt es schon ganz lang. Nämlich in der Apostelgeschichte in Kapitel 6 lesen wir auch schon davon. Also seit der Apostelgeschichte gibt es das, dass man Kirche und Lebensmittel zusammen hat. Apostelgeschichte Kapitel 6 lesen wir das, ab dem Vers 1. Das heisst Entlastung der Apostel, die Wahl von 7 Mitarbeitern. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, einem Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes bereitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ja, Jesus hat es seinen Jüngern vorgemacht. Er hat einmal 4'000 Menschen zu essen gegeben, einmal 5'000 Menschen, und die Jünger haben die Tradition wie fortgeführt und haben Lebensmittel verteilt. Im ersten Kapitel von der Apostelgeschichte lesen wir noch, sie haben alles miteinander geteilt. Sie haben füreinander geschaut. Offenbar eben auch Lebensmittel haben sie geteilt. Und es hat auch Leute gegeben, die haben gesagt, ja, also, der Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der hat einfach eine rosa-rote Brille angehabt. Der hat alles nur schön geredet. Hat alles nur schön geschrieben, nur Harmonie. Und ja, sie haben sich so gern gehabt. Und heute sieht es ganz anders aus. In der Apostelgeschichte 4 heisst es ja, all die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Also es klingt wirklich sehr harmonisch, schon fast ein bisschen kitschig. Aber der Lukas hat nicht irgendwie einen Märchenbericht geschrieben. Er hat nicht geschrieben mit einer rosa-roten Brille, sondern er hat sich von Gottes Geist führen lassen. Und ganz spannend, wenn wir eben weiterlesen, merken wir, er hat nicht nur von Harmonie geschrieben, sondern er hat auch Missstände aufgezählt. Er hat auch Konflikte erwähnt, ganz offen und ehrlich. Und in Apostelgeschichte 5, das Kapitel vorher, schreibt er von Hananias und Sapphira. Die beiden haben geheuchelt und sind gestorben. Und in Apostelgeschichte 6 haben wir gerade gelesen von so einem weiteren Missstand. Das heisst dort, allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Also es hat nicht nur Harmonie gegeben, es hat auch Misstöne gegeben, es hat Reklamationen gegeben. Da hat es Frauen gegeben, die sich einfach benachteiligt gefühlt haben. Und das Problem ist, wahrscheinlich auch gesehen, dass die Gemeinde in Jerusalem so schnell gewachsen ist, dass die 12 Apostel einfach ein bisschen den Überblick verloren haben und mit der Verteilung der Lebensmittel total überfordert gewesen sind. Weil man sagt ja schon, an Pfingsten sind 3000 Leute dazugekommen. Das heisst, jeder von diesen 12 musste für 250 Leute schauen eigentlich. Und das ist echt eine grosse Zahl, gell? Ich bin schon überfordert, wenn ich für 20 Jungschelder Spaghetti kochen muss. Das sprengt schon ein bisschen meine Kapazität. Und wenn ich dann für 250 Leute muss schauen muss, dass sie alle satt werden und jeder hat genug und so, das ist wirklich eine Challenge, das ist wirklich eine Herausforderung. Und ich glaube, es war auch ein kulturelles Problem. Wir haben das ja gelesen, es hat in dieser Gemeinde nicht nur Judenchristen aus Israel, sondern auch Judenchristen sind aus griechischsprachigen Ländern gekommen. Und die haben sich schon mal nicht so gut können verständigen, weil die einen die haben wahrscheinlich einfach nur Griechisch geredet und die anderen haben nur Aramäisch-Hebräisch geredet. Und die haben noch nicht einmal die gleichen Buchstaben gehabt. Die einen haben lateinische Buchstaben gehabt, die einen hebräische. Das heisst, sie haben noch nicht können, die Schrift voneinander lesen. Und sie haben noch anders gelesen. Gell? Die einen von links nach rechts, die anderen von rechts nach links. Und ich glaube, das macht auch etwas im Kopf. Je nachdem, welche Richtung das man, richtig, man lässt, wenn man auch noch von oben nach unten liest oder so. Ich glaube, das verändert es. Ist ja ganz interessant, gell? Hebräische Bücher fangen wir hinten an, würden wir sagen. Aber sie sagen natürlich, gell, warum fangen ihr vorne an? Also es ist wirklich mega spannend. Ich glaube, das ist auch ein kulturelles Problem. Und ich glaube, sie haben oft ein bisschen das Gefühl gehabt, gell, aber die griechischsprachigen Juden, die nehmen es so nicht mehr so ernst mit dem Gesetz. Sie sind eben quasi mal irgendwo weggezogen, sind lange in diesen griechischsprachigen Ländern gewesen und die nehmen es nicht mehr so ganz ernst mit dem Gesetz. Die sind so ein bisschen, ja, die sind einfach nicht mehr so ganz koscher. Die halten vielleicht noch die 10 Gebote, aber alles andere, ja, das stimmt nicht mehr. Die sind gar nicht mehr so richtig jüdisch. Die sind ein bisschen lasch mit dem Gesetz. Das gefällt uns gar nicht. Und die Judenchristen, die es wirklich ernst genommen haben aus Israel, die haben wie das Gefühl gehabt, wenn ich die besuche, könnte ich mich noch verunreinigen, weil die eben nicht so ganz nach dem Gesetz leben wie wir. Und diese Unterschiede hat es eben auch in der ersten christlichen Gemeinde. Hat es plötzlich eben Leute gegeben, die zum Glauben gekommen sind, aus Bedenlager. Und die Witwe von der griechischen Sprache haben sich dann vernachlässigt gefühlt. Und die Frage ist auch ein bisschen, warum es eigentlich so viele Witwen gegeben in dieser Gemeinde. Und anscheinend ist ein bisschen die Legende umgegangen oder hat im Judentum erzählt, hey, die Toten, die auferweckt werden, am jüngsten Tag oder so, gell? Bei der Auferstehung, eigentlich kann man nur auferstehen, lieblich, wenn man in Israel begraben ist. Wenn man irgendwo in einem anderen Land begraben worden ist, dann kann man nicht lieblich auferstehen, sondern man muss dann den ganzen Weg nach Israel unterirdisch zurücklegen. Also eine Horrorvorstellung, gell? Man hat das Gefühl, wow, also ja, das ist eine Katastrophe, gell? Man muss unterirdisch bis auf Israel und so. Und darum haben sie gesagt, am besten ist es, man geht im Alter zurück nach Jerusalem. Das ist eigentlich das Beste, weil man hat gesagt, Jerusalem, hey, das ist der Ort, wo der Messias ja gesagt hat, da komme ich hin. Da haben sie den Messias erwartet, aus den alten Schriften, aus den Propheten. Haben sie gewusst, hey, der Messias, er wird, wenn er kommt, nach Jerusalem kommen. Und wenn man in Jerusalem begraben ist, dann ist man quasi in der Pole Position, wie bei der Formel 1. Das ist man in der ersten Reihe. Dann gehört man zu den ersten, die mit dem Messias auf Jerusalem einreiten können. Und darum hat es quasi so viele Gräber am Ölberg, weil alle denken, hey, das ist eigentlich der beste Ort zum Begraben werden. Und darum sind viele im Alter eben nach Jerusalem gezogen und wollen dort einfach begraben werden. Darum hat es überdurchschnittlich viele ältere Menschen gehabt. Und plötzlich sind die ersten Christen nicht mehr so ein Herz und eine Seele gewesen. Es hat irgendwie so ein wie ein Riss in das Herz gegeben. Plötzlich haben die Leute angefangen zu motzen, es hat Reklamationen gegeben. Und das ist für uns auch gut zu merken, gell? Es war ganz am Anfang schon so gewesen. Es kann sein, dass alle ein Herz und eine Seele sind. Es kann sein, dass der FG Geist ein Herz und eine Seele ist. Es kann wirklich sehr gut sein. Aber es kann auch sein, dass sich Leute plötzlich benachteiligt fühlen oder dass Leute anfangen zu motzen. Das haben wir auch als FWG Schaan erlebt, das ist schon ein paar Jahre zurück. Gell, hat ein Ehepaar gesagt, hey, wir können einfach nicht mehr bei euch bleiben, weil ihr seid uns einfach viel zu charismatisch. viel zu charismatisch. Hinter dem können wir nicht mehr stehen. Und ganz interessant, gell, zur gleichen Zeit ist jemand ausgetreten und gesagt, hey, ihr seid einfach, ja, bei euch spüre ich gar nichts vom Heiligen Geist. Ich bin viel zu wenig charismatisch. Also, das, nein, da kann ich nicht mehr bleiben. Und wir merken es, es ist schwierig, es allen recht zu machen. Vielleicht haben wir so erlebt bei diesen Corona-Massnahmen. Für die einen sind wir vielleicht einfach viel zu vorsichtig gewesen. Die hätten viel lieber gar keine Massnahmen gehabt. Keine Desinfektionsmittel, keine lästige Maske. Gell, vielleicht habt ihr auch gedacht, beim Eingangsgebet, der Urs hat das Beten, gell, dass wir können ablegen können, was uns belastet. Und dann denkt, ja, könnten wir auch die Masken ablegen oder so. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Leute gehabt, die haben gesagt, oh, ich komme jetzt im Moment nicht mehr in Gottesdienst, selbst wenn wir können. Weil gell, im Lichterschein hat man immer dürfen singen, das ist mir viel zu gefährlich. Die hätten lieber so Plexiglasboxen für jeden Einzelnen gehabt. Und wir haben gemerkt, ja, man kann es nicht allen recht machen. Und es haben nicht einmal die ersten 11 Apostel geschafft. Das ist eigentlich die Gemeindeleitung, die Jesus selber ausgesucht hat. Und wichtig ist, einfach auch die Frage, ja, wie gehen wir jetzt um mit so Konflikten, wie gehen wir um mit so Spannungen? Ich glaube, da können wir viel lernen von diesem Text, von der Apostelgeschichte. Der Martin Luther nämlich übersetzt der Vers 6, Vers 1, hat er so übersetzt, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden. Murren heisst, sie haben einfach angefangen zu motzen. Sie waren unzufrieden gewesen. Zuerst vielleicht untereinander, dann mit den anderen griechischsprachigen Juden und dann hat das Gemotzen immer weiter in Kreise gezogen. Und ich glaube, es ist absolut verständlich, gell, wenn man sich benachteiligt fühlt, dass man anfängt zu motzen. Ich glaube, das ist eine sehr natürliche Reaktion, aber leider ist es nicht unbedingt eine geistliche Reaktion. Der Paulus schreibt dann der Gemeinde in Philippi, er schreibt, der Philipper tut alles ohne Murren und ohne Zweifeln. Also wir merken, wenn man alles ohne Murren tun soll, bleibt gar nicht mehr viele Situationen übrig, wo man kann, einfach mit gutem Gewissen motzen und murren. Und das Murren erinnert immer wieder an das Alte Testament. Wir erinnern uns an das Volk Israel. Es hat gemurrt, weil es einfach keine Lust mehr hatte, das Manna zu essen. Es hat gemurrt, weil sie kein Wasser mehr hatten. Es hat gemurrt, weil sie einfach kein Gemüse hatten, kein Knoblauch, kein Lauch. Sie haben gemurrt, weil sie kein Fleisch hatten. Sie haben gemurrt, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten auf den Aaron und auf den Mose. Und letztlich haben sie auch gemurrt gegen Gott. Und haben auch gesagt, warum hast du uns eigentlich aus Ägypten geführt? Wir wären lieber dort geblieben, als hier in der Wüste zu sterben. Ja, aber die Frage ist, was soll man denn trotzdem tun, wenn man benachteiligt wird? Gell? Wenn man merkt, irgendwie, da läuft etwas schief. Muss man alles einfach vom Schlucken denke, das ist jetzt halt so. Und ich denke, es gibt gute Möglichkeiten. Weil Murren, oft gell, nützt es nicht viel, weil Murren, wir merken noch, gell, allein Motzen und Murren, das ist eigentlich auch nicht so lustig. Man braucht mindestens zwei, es macht viel mehr Spass, man kann mit dran Murren und Motzen. Ich glaube, das haben noch die griechischsprachige Juden entdeckt, gell, die haben sich vielleicht ein bisschen hochgeschaukelt, gell, und gesagt, was, du hast auch nichts bekommen heute, was, du auch nicht, was, du hast schon seit dem Sonntag nichts mehr bekommen, das ist ja die Höhe, das geht ja gar nicht, wir werden diskriminiert, nur weil wir griechischsprachige Juden sind, das ist auch eine absolute Frechheit, was denken denn die Hebräer eigentlich, haben sie das Gefühl, sie sind etwas Besseres oder was, und Murren entwickelt oft so ein bisschen eine Dynamik, gell, man kommt ins Murren und es wird immer noch grösseres Problem. Und ob geistlicher wäre gewesen, sie hätten einfach zuerst einmal ihr Problem zu Gott gebracht, hätten daraus ein Gebet gemacht. Und ich glaube, das ist einfach so gut, wir dürfen mit all unserem Frust zu Gott gehen, wir dürfen ihm sagen, hey, da läuft einfach etwas schief, ich werde benachteiligt, das geht gar nicht, kannst du nicht etwas machen, kannst du nicht eingreifen. Und ich glaube, es wäre auch besser gewesen, einfach dann direkt das Gespräch suchen mit den Aposteln, zu denen gehen und sagen, hey, vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen, aber ich habe, mein Kühlschrank ist leer. Möchte einfach mal deponiert haben bei euch. Vielleicht habt ihr es noch gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, das gilt auch für den FG Geist. Gell? Wenn du irgendwie merkst, da läuft irgendetwas schief oder ich fühle mich irgendwie benachteiligt. Oder wenn du einen Missstand entdeckt hast, dann darfst du gerne zur Gemeindeleitung gehen. Falls ihr nicht wisst, wer da dazugehört, gell? Ihr findet auf der Homepage wirklich ein super Bild. Und Hammer, man kann dort schauen, wer ist für was zuständig. Und es gibt sogar eine eigene E-Mail-Adresse, gl.fg-geist.ch, wo ihr direkt mit der Gemeindeleitung Kontakt aufnehmen könnt. Und es ist einfach super, wenn sie direkt hören, hey, wo drückt der Schuh? anstatt dass du anfängst, in deinem Umfeld herum anfängst zu murren und zu motzen und Stimmung zu machen. Aber spannend finde ich, wie haben die reagiert? Wie hat die Gemeindeleitung reagiert auf die Kritik? In der Apostelgeschichte lesen wir: Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Also sie hat das Problem ernst genommen von dieser griechischsprachigen Witwe. Ich meine, sie hätte noch können sagen, ja, aber was ist jetzt das Problem? Jetzt machen wir mal einen Fastentag. Ihr habt nicht zu viel Speck auf der Rippe. Ein bisschen weniger Hüftgold würde euch nicht schaden. Ja, Entschuldigung, also so hungrig seht ihr auch nicht aus. Also Fasten ist sowieso, hat Jesus auch gemacht. Herr Jesus ist 40 Tage in der Wüste gewesen, gefastet. Und ihr jammert nach 3 Tagen. Das kann es jetzt ja nicht sein. Oder sie hätten können sagen, also, was wenn ihr? Hey, da gehen Menschen ewig verloren. Und ihr macht ein Geschrei wegen einem leeren Kühlschrank. Jetzt müsst ihr mal Prioritäten setzen. Und was ich auch cool finde, gell, sie haben wirklich anders reagiert, sie haben das Problem erkannt, sie haben es ernst genommen und sie haben es aber auch nicht persönlich genommen. Sie hätten ja können beleidigt sein, sie hätten können sagen, hey, das geht uns so auf den Sack, wir setzen uns ein für Jesus, für die Gemeinde. Wir wirklich von früh bis spät sind wir dran am Arbeiten und kommen ihr noch und motzen. Ihr seid noch nie zufrieden. Ihr seid so undankbare alte Schachteln. Also es langt uns jetzt denn. Sondern sie haben es nicht persönlich genommen. Sie waren nicht irgendwie beleidigt. Und ich finde es erstaunlich, dass sie sich nicht entschuldigt haben. Ich glaube, ich hätte gesagt, oh, was? Euch haben wir vergessen. Oh, yes, wirklich, wie hätte uns das passieren können? Hey, das tut uns so leid. Ja, nein, das ist ja ein gröberer Bock. Ja, also, ich weiß auch nicht, wie wir das wieder gut machen können. Ich habe vielleicht dann noch 3 Entschuldigungsbriefe geschrieben oder so. Aber vom Brief hast du dann auch nicht gegessen. Aber sie haben sich nicht entschuldigt, sie haben noch nicht angefangen, gell? Man hätte doch können sagen, jetzt machen wir mal einen Ausschuss, dann schauen wir mal, wer ist der Schuldige, wer hat es verbockt, Thomas, du vielleicht, oder Petrus, du. Sie haben keine Schuldigen gesucht, sondern sie haben eine Lösung gesucht. Sie haben wie gemerkt, gell, wie der Urs so erzählt hat, wir müssen es einfach auf mehr Schultern verteilen, wir müssen das Problem miteinander lösen, wir können es jetzt nicht mehr allein handeln. Wir müssen miteinander eine Lösung finden. Und wenn sie die ganze Gemeinde zusammentrommelt, sie nicht wollen von oben ab einfach bestimmen, wie es jetzt weitergeht, sondern sie haben alle zusammentrommelt und haben mit ihnen zusammen eine Lösung gesucht. Und richtig gut, dass sie zu ihren Grenzen gestanden sind. Sie hätten noch sagen, okay, wir versuchen es besser zu machen. Wir reissen uns am Riemen. Jetzt stehen wir halt schon um 4 Uhr auf, nicht erst um 5 Uhr. Wir stehen eine Stunde früher auf und dann schauen wir, dass wir das alles noch schaffen. Irgendwie mit Gottes Hilfe, wir können das. Sondern sie haben wie gemerkt, nein, wir können es eben nicht. Wir schaffen es gar nicht. Wir können nicht predigen, beten, Lebensmittel verteilen. Es geht nicht. Wir überfordern uns. Da können wir unsere Grenzen. Und da müssen wir uns abgrenzen. Das ist, glaube ich, ein Punkt für uns alle auch zum Lernen. Gell? Wir haben Grenzen. Wir können nicht alles machen. Und das ist ganz besonders für mich wichtig, als einziger Angestellter von der FG Schaan, habe ich immer das Gefühl, oh, ja, für das bin ich verantwortlich und für das bin ich auch verantwortlich, weil es gibt ja niemand anders und ich werde auch noch dafür bezahlt. Aber plötzlich merke ich, oh, mein Tag hat eigentlich auch nur 24 Stunden und ich kann nicht alles machen. Und umgekehrt ist es auch wichtig, gell, dass wir nicht zu viel erwarten von einem Hauptamtlichen oder von einer Hauptamtlichen. Wenn man denkt, so, gell, im Idealfall, ist der Pastor, die Pastorin, ist so etwas wie das nützliche Tierli da. Gell? Es ist eine eierlegende Wollmilchsau. Es ist ein super Vieh. Von der Sau gibt es Speck und Schinken. Man kann Wollen abschneiden. Man kann noch Milch aus dem Euter melken. Und als Bonus, das Tierli legt auch noch Eier. Ja, das ist ja super. Was will man mehr? Man hat eine Sau, ein Schaf, eine Kuh und ein Huhn in Personalunion oder wie in einem Tier vereint. Und man denkt, hey, genau so sollte unser Prediger, unsere Predigerin sein. Das wäre eigentlich das Ideale. Sie sollten gute Theologen sein, hey, die sollten auf jede Frage eine biblische Antwort geben. Sie müssten inspirierend predigen können, tiefschürfend, lebensnah, ein richtig Schwarzbrot, zeitgemäß, spannend natürlich. Und sie sollten noch gute Seelsorger sein. Wenn du mit irgendeinem Problem kommst, sie müssen das können lösen. Und sie sollten sich auch aufopfern kümmern um jedes Gemeindeglied. Sie sollten aber auch das Herz haben für Evangelisation und Mission und Diakonie. Und sie sollten auch gut organisieren und managen. Sie sollten Jugendarbeit und Seniorenarbeit leiten, Musikteams, und sollten aber auch natürlich vorbildliche Ehemänner, Ehefrauen, Väter und Mütter sein. Und sie sollten noch ein bisschen Kontakt pflegen, so ein bisschen regional, überregional, national, international. Und am besten wären sie so fit mit Social Media. Sie sollten einen Instagram-Kanal füttern, Facebook, jeden Tag ein Bild aufladen. Sie sollten aber auch praktisch begabt sein, am besten den Staubsauger reparieren und den Beamer. Alles, was kaputt geht, und am besten nicht zu viel Lohn. Und ohne zu motzen natürlich, hört sich nicht, und ohne Burnout. Und was ich einfach schätze, meiner Gemeindeleitung, meinem Gemeindeleiter, gell, er weiß nach 15 Jahren, der Stefan, er hat seine Schwächen, das liegt ihm einfach nicht, und er hat gemerkt, es nützt nichts. Das bringt ihm nicht mehr bei. Er hat Schwächen, und das muss ich in Rücksicht nehmen. Er ist keine eierlegende Wohlmilchsau. Und die 12 Apostel von der Urgemeinde, die haben für sich auch gemerkt, hey, wir müssen Prioritäten setzen. Wir müssen für die Verteilung der Lebensmittel, wir müssen einfach neue Leute suchen. Und ich glaube, das ist für uns alle so wichtig, darüber zu beten, vielleicht auch in die Sommerferien zu nutzen und zu überlegen, hey, was hat eigentlich in meinem Leben Priorität, und wo bin ich vielleicht einfach am Limit, wo bin ich einfach drüber, über meine Grenzen, wo ich merke, das ist nicht mehr gut. Wo ist eigentlich meine Berufung, für was schlägt mein Herz? Und vielleicht entdeckst du, hey, da gibt es einfach etwas, hey, das muss einfach abgeben. Weil das liegt mir nicht mehr, oder das ist einfach zu viel. Und vielleicht merkst du plötzlich, hey, ich möchte eigentlich mich in einen anderen Bereich investieren. Oder ich hätte eigentlich noch Kapazität, ich möchte eigentlich gerne mehr machen. Und ganz interessant, die Apostel haben noch nicht gesagt, hey, Lebensmittelverteilung, das ist eigentlich keine Aufgabe für eine Gemeinde. Ja, also, ihr dürft gerne zur Suppenküche gehen. Wir dürfen gerne zum Sozialamt gehen, da kann man euch bestimmt weiterhelfen. Sondern sie haben gemerkt, die Diakonie, der Dienst am Nächsten, hey, das ist so wichtig. Sie haben gemerkt, das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe. Das können wir nicht einfach abdelegieren und sagen, ja, wir suchen einen Caterer, der organisiert das für euch, wir tun das outsourcen. Und ich bin als Teenager so ein bisschen geprägt worden, gell? Mein Pastor hat gesagt, hey, wenn wir das mit überlegen, eine Krankenschwester ist nach Afrika gegangen, hat dort einen Einsatz gemacht in einem Spital, und er hat gesagt, das ist für nichts. Das nützt nichts. Das ist ja nur Diakonie. Wichtig ist doch, das Evangelium wird predigt. Das ist das Einzige, was zählt. Nur Mission zählt. Diakonie, ja. Also, es ist nicht wichtig. Und andere sagen auf der anderen Seite, gibt es so Leute, die sagen, hey, eigentlich nur Diakonie. Wir müssen zuerst den Leuten mal helfen. Das ist das Zentrale, das ist das Wichtige. Und wir merken, es gibt so ein bisschen wie einen Wettkampf, aber eigentlich ist es gar kein Wettkampf, sondern es ist ein Miteinander. Es sind keine Gegner, sondern Partner. Das geht Hand in Hand, und beides ist wichtig und beides hat seine Berechtigung. Das Motto von Heilsarmee heisst ja Suppe, Seife, Seelenheil. Weil sie haben gemerkt, es geht darum, den Menschen einfach ganzheitlich zu helfen. Suppen und Seifen allein langen. Oh nein, das ist wichtig, dass die Menschen einfach von Jesus hören. Dass sie hören, hey Jesus, er hat dich so gerne, er ist für deine Schuld gestorben. Du darfst mit ihm ein neues Leben anfangen. Aber gleichzeitig können die Menschen das gar nicht annehmen. Wenn sie keine Suppe im Bauch haben und wenn sie sich nicht waschen können, ist es für sie auch schwierig, die Botschaft einfach auch zu hören. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr einfach offene Augen bekommen für unseren Alltag, für unser Umfeld, dass wir plötzlich merken, hey, das wäre vielleicht auch eine Aufgabe für mich. Natürlich, gell, man kann sagen, jeder kann nach Speicher gehen zum Sozialamt, da gibt es so eine Stelle, da kann man sich melden, wenn man ein Problem hat. Ja, das ist wahr, das kann man. Und ich bin überzeugt davon, hey, die machen nicht einen guten Job, es sind gute Beamte, da wird einem sicher geholfen. Aber leider gibt es Leute, die sind so ein bisschen an der Schwelle, so ein bisschen, oder die schämen sich auch, das hinzugehen, gell? Was denkt der Nachbar, wenn ich da reinlaufe, wer sieht mich da und so. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht wäre es dein Job, der alleinerziehende Mutter zu helfen, die neben dir wohnt. Oder vielleicht dem Senior, der mit seiner Rente einfach nicht klarkommt. Vielleicht kennst du die Flüchtlingsfamilie, gell, die im Schulfest immer so ein bisschen am Rand steht. Niemand kennt die, niemand will mit denen reden. Und die Frage ist, wer ist dein Nächster? Wer hat Gott dir vor die Füße gelegt? Wem könntest du vielleicht auch dienen? Der barmherzige Samariter, wir kennen die Geschichte, er hat die Not gesehen und hat gehandelt. Er hat nicht einfach den Regen angerufen, hat es irgendwie ausgelagert, sondern hat gemerkt, hey, das hat Gott jetzt mir wirklich buchstäblich vor die Füße gelegt. Und in der ersten Gemeinde die 12 Apostel neue Leute gesucht. Das heißt in Vers 3, seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Die Apostel haben nicht einfach bestimmt, du und du und du, ihr macht das jetzt, sondern sie haben gemeint mit einbezogen. Sie haben gefragt, hey, überleg mal, wer könnte dafür geeignet sein? Mach mal Vorschläge. Wer könnte die Aufgabe übernehmen? Und spannend ist schon, dass sie gesagt haben, nicht, die müssen einen guten Ruf haben und die sollen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und ich habe mich gefragt, ja, für was brauchst du jetzt eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zum Suppe kochen? Also, für was? Wenn du nur das Brot umträgst, warum musst du erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Ja, langt es ja nicht, wenn du vielleicht einen Führerschein hast und genug Suppe kannst tragen. Vielleicht Muskeln, das ist eine gute Voraussetzung. Aber sie haben damit auch klar gemacht, hey, die Aufgabe von diesen Lebensmittelverteilern, die ist nicht weniger wichtig als unsere Aufgabe. Die ist nicht weniger wichtig als das Evangelium zu verkünden oder zu beten. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Und auch da ist es so wichtig, dass die Leute sich leiten vom Heiligen Geist. Und wenn Jesus sagt, wir können nichts tun ohne ihn, dann gilt das auch für Diakonie, es gilt auch für das Verteilen von Lebensmitteln. Und da braucht es Weisheit und Gottes Führung. Im dritten Vers heißt es dann, dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, einem Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Also nicht die Aposteln, die gewählt, sondern die ganze Gemeinde. Und es fällt auf, all diese 7 Männer haben einen griechischen Namen. Also es scheint, dass die Gemeinde ganz bewusst Männer auch gewählt haben, die zu den griechisch sprachenden Juden gehört haben. Also zur gleichen Gruppe wie die Frauen, die sich eben benachteiligt gefühlt haben. Und ich glaube, das war für die Witwe einfach die beste Wahl gewesen. Ich habe sie gesagt, hey, das sind ja unsere Jungs. Die verstehen mir. Die reden meine Sprache. Die verstehen mich. Hey, die gehören zu uns. Das sind unsere Buben. Und das hat ihnen geholfen, einfach aus dieser Haltung vom benachteiligt sein und ich fühle mich diskriminiert, einfach rauszukommen, zu merken, ja, die Apostel haben das ernst genommen und sie haben unsere Jungs quasi eingesetzt, um uns zu helfen. Und ich glaube, das ist bis heute eine gute Strategie, wenn dir etwas in der Gemeinde nervt, kannst du dir auch überlegen, ja, könnte es sein, dass es mich nervt, weil ich vielleicht genau in diesem Bereich mich einbringen könnte. Vielleicht nervt es mich genau darum. Und es ist ganz interessant, vor Jahren hat mir jemand gesagt, hey, ich störe mich einfach am Kachon. Da sitzt ein Teenager auf dem Ding und macht einen Heidenlärm. Das stört mich einfach. Das Gekessel, die Holzkiste, ja, das ist mir ein Dorn im Auge. Das stört mich so, das Geschepper. Ich halte das nicht aus. Und ich habe mich gefreut am Kachon. Ich finde es super, wenn man einen Rhythmus hat. Ich finde es super, so Teenager können eingesetzt werden im Musikteam. Und ich habe gesagt, ja, hey, so gut, dass du musikalisch begabt bist. Du darfst gerne mitmachen im Musikteam, Musik mitprägen. Weil ich gewusst, er kann das, er ist sehr talentiert, er wäre absolut fähig, aber das hätte er eigentlich nicht wollen. Und das ist ein bisschen schwierig, gell? Einfach zu merken, gell, das stört mich, aber ich möchte eigentlich nichts beitragen zur Lösung. Ist ein bisschen schwierig. Und darum haben wir bis heute das Kachon, gell, man spielt das ab und zu. Und die 7 Diakonen, gell, wir haben gemerkt, die sind anders gewesen, die sind bereit gewesen zum Anpacken, zum Mitschaffen. Und die Frage ist noch, gell, warum hat man eigentlich nur Männer gewählt? Und wahrscheinlich hat das ganz praktische Gründe gehabt. Wahrscheinlich hat man wirklich viel müssen tragen, viel umschleppen, schwere Suppenkessel oder irgendetwas. Und ich glaube, es wäre auch kulturell schwierig gewesen, zum Frauen zu wählen. Weil im Judentum war es so, dass Frauen in der Synagoge auch nicht dürfen beten. Also es hat wie der kulturelle Boden nicht gegeben, dass Frauen so ein Amt hätten können übernehmen. Aber später hat der Paulus geschrieben von der Diakonin, wir lesen am Ende vom Römerbrief, nur noch ein Wort der Empfehlung, es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Also es scheint die Gemeinde in Kenchrea, sie hatte eine Diakonin gehabt. Und im Timotheus schrieb der Paulus auch noch, hey, wie soll so eine Diakonin sein? Und er schrieb dort deshalb, dasselbe gilt für Frauen, denen ein diakonisches Amt übertragen wird, auch ihr Leben muss glaubwürdig sein. Also Paulus sagt da, hey, Frauen und Männer, sie beide dürfen diakonisch tätig sein, niemand ist ausgeschlossen. Und genauso Diakonie haben wir erlebt auf unserer Velotour. Wir haben mit unserer jüngsten Gruppe über das Fromm Leichnamswochenende eine Velotour gemacht. Wir haben ihnen gesagt, hey, wir fahren von Hauptstadt zu Hauptstadt. Und haben nicht Wien ausgewählt oder Berlin, sondern wir sind von Vaduz auf Bern gefahren. Und 14 Kinder haben wir dabei gehabt. Und bei all diesen Übernachtungsplätzen, wo wir waren, haben wir immer wieder einfach Leute getroffen, die uns einfach so geholfen haben. Wir sind quasi von FG zu FG gefahren. In Sargans hat der Hauptleiter von der Jungschi unseren Übernachtungsplatz organisiert. Am Morgen haben wir alles zusammengepackt. Wir hatten einen Besenwagen, der das Gepäck mitgenommen hat. Und er ist schon da gewesen, gell? Ist gekommen. Und während wir beschäftigt waren, den Besenwagen zu packen, hat er alles geputzt. Hey, was für ein Service, das wäre nicht sein Job gewesen. Eigentlich wäre es unsere Aufgabe gewesen, um alles zu putzen. Aber er hat gemerkt, die Leute sind ein bisschen überfordert. Die Kinder sind schon unterwegs. Gell? Der Besenwagen, er sollte eigentlich auch vielleicht bei einer Panne helfen und hat einfach angepackt. In der FG Männendorf, da hat man für uns gekocht. Einfach Leute gegeben, die gesagt haben, hey, wir machen für euch ein Abendessen. Wir schauen für euch. Und in der FG Aarau dasselbe. Wir sind hergekommen und es hat ein super Essen gegeben für uns, ein dreigängiges Menü, wirklich absoluter Hammer. Und am nächsten Morgen, wo die Kinder schon wieder gegangen sind, der Besenwagenfahrer hätte sollen alles noch putzen und die Gemeinde ist riesig. Da ist das Putzteam gekommen, zufälligerweise, es war nicht abgesprochen gewesen, und die haben gesagt, hey, super, dass endlich mal ein bisschen Dreck da ist. Jetzt lohnt es sich zum Putzen. Wir helfen euch. Und das ist wirklich absolut vorbildlich. Sie hätten noch sagen ach du Schreck, hey, wir haben gemeint, in einer Stunde sind wir fertig. Und jetzt sind ihr da. Eis, Puff, Eis, Gitter, der Dusche, eine Überschwemmung, der ganze Dreck. Weil es hat am Vorabend sehr geregnet, alles ein bisschen nass und grusig. Und jetzt sind ihr da. Boah, wie mühsam ist das denn? Ist es eigentlich abgesprochen? Was machen ihr da? Und sie haben einfach gemerkt, hey, da ist jetzt unsere Aufgabe, einfach zu helfen. Wir sind alles putzt, der Besenwagenfahrer nur müssen einfach alles einladen und weiterziehen. Der FG Utzensdorf war schon so, dass man für uns gekocht hat. Und am nächsten Morgen ist auch jemand gekommen, der einfach gemerkt hat, hey, jetzt bin ich da und ich schaue, dass die Küche wieder sauber wird, dass ihr einfach gehen könnt. Und sie waren auch sehr gnädig mit uns, gell? Ich als Besenwagenfahrer, ich habe dann einfach alles zusammengepackt, alles mitgenommen und habe dann gemerkt, oh, ich habe die Schuhe vom Predigerbub gerade auch noch mitgenommen. Sie hat dann barfuß müssen heimgehen, aber sehr gnädig, gell? Sie haben uns alles vergeben. Das war wirklich mega ein Erlebnis gewesen, gell? Auch für unsere Kinder zu merken, hey, so genial, dass da Leute sind, die uns helfen, die uns zur Seite stehen, wo wir dürfen hergehen, wo Gastfreundschaft gelebt wird. Einfach genial. Wir wären sehr gerne noch auf Geiss raufkommen, gell? Aber Kind und wir sind nicht so fit, dass wir den Stoss darauf fahren können. Wer weiß, vielleicht klappt es ein anderes Mal. Jedenfalls mega genial. Ehe Gott sagt, wir dürfen alle diakonisch tätig sein, wir dürfen Gottes Liebe weitergeben. Und die Frage ist auch, was ist vielleicht für dich dran, wo sind deine Prioritäten? Und vielleicht auch, wo hast du einen Missstand erkannt? Wo hast du etwas entdeckt, wo schlecht läuft? Hey, mach daraus ein Gebet, geh zur Gemeindeleitung. Und vielleicht ist es so dran, dass du in diesem Bereich mitschaffen kannst, etwas verändern. Gottes Liebe darf Kreise ziehen, ich möchte mit uns beten. Und Jesus, danke für die Apostelgeschichte. Danke, dass wir einfach die Geschichten haben von den ersten Christen und dass wir so viel dürfen lernen von ihnen. Merci vielmals, dass wir mit all unserem Frust immer wieder dürfen zu dir kommen und dass du der bist, der einfach wieder Frieden schenken kann, der Weisheit schenken kann, Konflikte zu lösen. Und danke, dass du uns einfach immer wieder auch offene Augen schenken kannst, um zu sehen, wo einfach Leute Hilfe nötig haben, die wir anpacken können. Danke, dass du uns so hilfst, gerade auch in diesen Sommerferien darüber nachzudenken, wo setzen wir Priorität? Wo machen wir vielleicht zu viel? Wo überfordern wir uns? Wo machen wir vielleicht zu wenig? Danke, dass du einfach uns begegnen kannst und uns führen und leiten kannst. Amen.